Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Corona-Pandemie hat vor allem ärmere Länder bereits wirtschaftlich zurückgeworfen. Jetzt kommen die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verursachten Lieferengpässe bei Getreide und Ölsaaten hinzu. Die Weltmarktpreise für diese Nahrungsmittel sind deshalb deutlich gestiegen. In New York veröffentlichen heute Nachmittag alle namhaften für Ernährung und Gesundheit zuständigen UN-Organisationen gemeinsam den Welthungerbericht. Jetzt ist schon klar, die Ernährungskrise wird sich weiter verschärfen. Neben der FAO und der WHO gehört auch IFA zu den Herausgebern, der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung. Vor dieser Sendung fragte ich dessen Vizepräsidenten Dominik Ziller, wie die Ausbreitung des Hungers bekämpft werden könnte.
Ja, zwei Dinge. Zum einen spitzt sich der negative Trend durch den Krieg in der Ukraine ja gerade noch mal zu. Steigende Energiekosten, steigende Transportkosten, auch für Lebensmittel, steigende Lebensmittelkosten. Die Länder, die viel importieren, rutschen dadurch noch mal tiefer in die Schuldenfalle. Die Währungen werten ab, was zu einer weiteren Preissteigerung für Importe führt. Also das Bild ist wirklich im Moment sehr, sehr düster. Und kurzfristig, ja, das Beste wäre natürlich, den Krieg zu beenden und die Lebensmittel, die in den Häfen der Ukraine festsitzen, zu exportieren, den Dünger wieder zu exportieren. Kurzfristig wäre auch wichtig, etliche Staaten haben angefangen, Lebensmittel zu horten, den Export einzuschränken. Das ist ein bisschen wie mit dem Toilettenpapier in Deutschland am Anfang der Covid-Krise. Der Mangel entsteht zum Teil auch einfach durchs Horten. Und längerfristig muss man sicherlich auch die agrarischen Potenziale von Entwicklungsländern stärker ausnutzen.
Was für ein Kurswechsel wäre wo notwendig?
Wir haben sehr viele Entwicklungsländer, die in der Situation sind, dass zwar ein Großteil der Bevölkerung, 50-60%, manchmal 70% in der landwirtschaftlichen Region leben und in der Landwirtschaft beschäftigt sind, und trotzdem nur ein sehr geringer, proportional sehr viel geringerer Anteil des Staatshaushaltes für die Förderung der Landwirtschaft aufgewendet wird. Das heißt, die Kleinbauern haben häufig keine Unterstützung von staatlicher Seite, wenn sie expandieren wollen, wenn sie neue Agrarflächen in die Bewirtschaftung nehmen wollen. Sie haben keinen Zugang zu Investivkapital. In etlichen Ländern gibt es auch keine Kataster, keine Grundbücher. Das heißt, sie können auch ihr Land nicht als Sicherheit nutzen. Hier müssen deutlich bessere Möglichkeiten geschaffen werden, Zugang zu Investivkapital zu bieten und auch ganz generell die Erschließung der ländlichen Regionen zu fördern, auch Wertschöpfungsketten aufzubauen, sodass nicht nur landwirtschaftliche Rohprodukte hergestellt und vielleicht exportiert werden, sondern dass auch eine verarbeitende Industrie, eine längere Wertschöpfungskette da ist, damit auch mehr Arbeitsplätze entstehen.
Welche Form von Landwirtschaft sollte denn gefördert werden?
In den meisten Entwicklungsländern haben wir ja keine großen Agrarkonzerne. Sowas haben sie vielleicht in den größeren Flächenstaaten wie Nigeria. In den meisten Ländern sind eher die Kleinbauern die prägenden Faktoren in der Landwirtschaft und 30% der weltweit erzeugten Nahrungsmittel werden von Kleinbauern hergestellt, gerade in Entwicklungsländern. Der Kleinbauer, der vielleicht in der Subsistenzwirtschaft gerade so viel produziert, wie er braucht, um sich selber zu ernähren, der hat natürlich nicht die Vorstellung, sein Leben lang Subsistenzlandwirt zu bleiben. Er möchte gerne expandieren, er möchte seinen Betrieb vergrößern. Und das muss man natürlich fördern. Und man muss zusätzliche Fläche unter Bewirtschaftung bringen.
Konventionelle Landwirtschaft besteht ja aus einem geschlossenen System von Saatgut, was also nicht frei verfügbar ist. Da muss bezahlt werden für, das darf man nicht auch für den Nachbau nutzen, synthetischem Dünger, Pestizide aller Art. Und man braucht alle Wirkstoffe für eine erfolgreiche Ernte. Augenblicklich bekommen wir auch zu spüren, dass der Weltmarkt für synthetischen Dünger sehr oligopolistisch strukturiert ist, also wenige Anbieter, die Preise gehen ebenfalls durch die Decke. Ist das die richtige Anbauform für die Kleinbauern, die Sie eben angesprochen haben?
Ja, wir sehen jetzt, dass das geschlossene System natürlich große Nachteile hat, weil wenn es nur ganz wenige Anbieter am Markt gibt und einer ausfällt oder zwei, wie jetzt Russland und Ukraine, dann steigen die Preise natürlich ganz rapide. Und gerade beim Dünger sieht man, die Preise haben sich jetzt mehr als verdoppelt, während für Lebensmittel die Preise ja auch stark gestiegen sind, aber in Anführungsstrichen nur um 50%. Das heißt, der Dünger wird viel schneller teuer als die damit hergestellten Lebensmittel. Und für viele Kleinbauern rechnet sich der Düngereinsatz nicht mehr, weil das mehr an Produktion, was sie haben, weniger Ertrag bringt, als der Dünger, den sie dafür einsetzen, sie kostet. Damit gehen insgesamt die Ernten nochmal wieder weiter zurück und die Lebensmittelknappheit nimmt nochmal weiter zu. Das ist natürlich eine desaströse Situation. Deswegen ist es wichtig, nicht nur mehr Anbaufläche in Entwicklungsländern zu erschließen, gerade für Kleinbauern, sondern auch eine lokale Düngerproduktion aufzubauen und den Markt stärker zu diversifizieren, sodass beim Ausfall einzelner Anbieter nicht gleich die große Katastrophe droht.
Sie sind ja vor allen Dingen in Afrika aktiv und es gab mal den Traum von Kofi Annan, des ehemaligen UN-Generalsekretärs, ins Leben gerufene Accra-Projekt, Grüne Revolution für Afrika. Ist das vom Tisch? Man konzentriert sich auf regionales Saatgut am besten?
Wir haben schon natürlich die Notwendigkeit, insgesamt Afrika grüner zu gestalten. Es gibt ja auch dieses Great Green Wall Projekt, wo man versucht, verloren gegangene Wälder wieder aufzuforsten, auch mit Blick auf Abmilderung des Klimawandels. Und in der Landwirtschaft gilt schon, dass Afrika sich nicht so aufstellen kann, dass jedes einzelne Land autark wird. Das ist in einer Welt, wo wir Freihandel versuchen zu schaffen, ja auch im Prinzip nicht nötig.
Aber es geht ja nicht um Autarkie. Es geht ja darum, sich auf die regionalen Bedingungen von Landwirtschaft zu besinnen.
Das wird auf jeden Fall nötig sein. Da führt meines Wissens kein Weg dran vorbei, weil letzten Endes, es gibt ja auch unterschiedliche Speisepläne, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, denen man immer weniger Rechnung getragen hat in den letzten Jahren. Und was jetzt passiert, ist so ein bisschen eine Rückbesinnung mehr auch auf die traditionellen Speisepläne, die stärker auf lokale Produkte setzen und nicht auf diesen weltweiten Ansatz, dass es möglichst überall immer das Gleiche gibt und einige Großkonzerne sich den Weltmarkt aufteilen. Wir haben hier eine deutlich sich ausdifferenzierende Weltlandwirtschaft und das ist letztlich auch genau das, was es braucht.
Wir haben bisher nur über die landwirtschaftliche Förderpolitik der ärmeren Länder gesprochen. Brot für die Welt sagt seinerseits, diese Marktöffnung, die erzwungen wurde, eigentlich die Not mit beschleunigt hat. Beispiel Senegal, dort ist das Baguette aus Weizen, also aus dem hochsubventionierten Weizen, der aus Europa kommt. Was die französischen Kolonialherren dorthin gebracht haben, dort ist das Baguette das Symbol für Ernährungssicherheit und die Hirsebauern haben ob der Billigkonkurrenz aus den Industriestaaten aufgegeben. Das heißt, die Förderpolitik in den Industriestaaten muss sich auch ändern oder sollten die Entwicklungsländer mehr Möglichkeiten haben, vielleicht auch ihre landwirtschaftliche Produktion wieder durch Zölle zu schützen?
Also in den Industriestaaten gibt es ja keine direkte Exportsubventionierung. Die Exportsubventionierung findet indirekt statt. Das führt natürlich dazu, wenn exportiert wird, dass teilweise die Preise für lokale Erzeugnisse unterboten werden können und dann lokale Akteure auch vom Markt verdrängt werden. Das kennt man auch von den berühmten Hähnchenschenkeln. Das ist natürlich etwas, wo man sehr intensiv darüber nachdenken muss, wie man eine Lösung findet, die auf der einen Seite es weiterhin den Entwicklungsländern ermöglicht, in die Europäische Union und nach Nordamerika zu exportieren, seien es Südfrüchte oder andere Produkte, und auf der anderen Seite nicht zu stark unter Druck zu geraten durch Billigimporte. Und im Moment haben ja praktisch alle landwirtschaftlichen Produkte, da gibt es nur einige wenige Ausnahmen, Orangen aus Marokko und so weiter. Ansonsten haben alle landwirtschaftlichen Produkte freien Zugang zur Europäischen Union. Es scheitert oft der Export auch nicht so sehr an formalen rechtlichen Marktzugängen im Sinne von Importverboten oder Zöllen, sondern die Sorge, die ich vielfach habe, ist, dass Produkte deswegen nicht den europäischen Markt erreichen, weil sie nicht die Zertifikate haben, die sie brauchen. In Europa sind ja für viele Nahrungsmittel ganz detaillierte Vorschriften erlassen worden, welche Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, damit sie Marktzugang haben. Und in den Entwicklungsländern haben sie häufig gar nicht die Labors, die das zertifizieren können. Da müssen wir auch stärker ansetzen, sodass der Export erleichtert wird.
Es gibt Ökonomen und auch entwicklungspolitische Organisationen, die sagen, die reichen Länder sollten jetzt Getreide, zum Beispiel teures Getreide in größerem Stil, aufkaufen und zu günstigen Preisen an bedürftige Länder liefern. Was sagen Sie zu der Idee?
Ja, das ist eine ziemlich krasse Form der Subvention. Wir sehen natürlich, dort wo Nothilfe benötigt wird, wird ja zum Teil auch kostenlos Getreide zum Beispiel ausgegeben über das Welternährungsprogramm. Und wenn die Gefahr besteht, dass Leute verhungern, dann wird man zu solchen Lösungen auch greifen müssen. Langfristig kann das natürlich nicht die Lösung sein, weil das viel zu kostspielig wird. Langfristig muss die Lösung sein, eine stärkere Resilienz aufzubauen, stärkere Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten zu schaffen, sodass, wenn so etwas passiert wie jetzt der Krieg in der Ukraine, die Entwicklungsländer trotzdem nicht von der Versorgung abgeschnitten sind, sondern sich zu großen Teilen aus eigenen Ressourcen dann ernähren können. Das ist auch für die Außenwirtschaftsbilanz sehr vorteilhaft. Und wir haben ja immer mehr Länder, die hoch überschuldet sind, für die das auch wichtig wäre, diese dauernden Agrarimporte zu beenden.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit IFAD-Vize Dominik Ziller können Sie bei uns unter deutschlandfunk.de nachhören.